Und die Lokalzeitung wollte mich erst lange gar nicht. Ich hatte mehrere Bewerbungen hingeschrieben. Ich wusste aber, man kommt ohne Praktika nicht in den Journalismus. Und das war so mein größtes und Hauptziel nach dem Abitur, irgendwie in dieser Lokalredaktion ein Praktikum zu machen. Ich war dann irgendwann so frustriert, weil die mir nach zahlreichen E-Mails und Anrufen nicht richtig geantwortet hatten, dass ich einfach in die Redaktion marschiert bin und gesagt habe, ich möchte hier ein Praktikum machen. Und ich glaube, das hat die so überrumpelt und überrascht, weil sie mich vorher immer nur so wegmoderiert hatten und da gemerkt hatten, okay, die meint es ernst, weil es war damals auch gar nicht üblich, dort Praktika zu machen. Das war eine ganz kleine Redaktion. Es ist im Grunde, ja, aber so kam es dann, dass ich dann nach dem Abitur tatsächlich für einige Wochen ein Praktikum dort machen konnte und mehr oder weniger die Lokalseite vollgeschrieben hatte. Ich war bei Kürbisbauern und bei kleinen Fußballspielen, solche Geschichten. Und ohne dass ich die Geschichten selbst geliebt habe, habe ich aber dieses Schreiben geliebt und war so stolz, als dann die ersten Artikel auch gedruckt wurden.
Eine Woche, 2 Wochen, Vanessa hat vor meiner Wohnung einen Reiskocher bestellt und sagt, ha, du kaufst jetzt Reiskocher, wir sind nur 2 Wochen zusammen. Und das war, ja, für mich war, warum brauchen wir Reiskocher? Ich meine, ich kann Reis sehr gut auch mit, es ist anderes Kunst, weil wie viel Wasser, auch was machst du mit Ghee und so, es ist kompliziert, es ist nicht nur Reis und Wasser. Und dann kommt Vanessa, sie konnte nicht Reis kochen ohne Reiskocher. Und dann sagt, ha, du sagst, dass du kochst gerne und du kochst gut. Und wir waren auch neu. Ich sage, ha, vielleicht glaube ich nicht, dass du kochen kannst, konntest oder so. Und aber jetzt danach, also sagt nach, ja, ich benutze jetzt auch die Reiskocher, auch arabisches Essen, like wie Maklouba. Und es funktioniert sehr gut eigentlich.
Letztens war ich mal auf einer Veranstaltung und da hat eine Person erzählt, die war nicht vietnamesisch, hatte aber viel mit vietnamesischen Menschen zu tun und dass da viel beobachtet, dass Eltern und Kinder unterschiedliche Sprachen sprechen und meinte dann irgendwann, das ist eigentlich eins der grausamsten Dinge, die man Menschen antun kann, die sprachliche Verbindung zwischen Eltern und Kind zu zerstören. Und das, muss ich sagen, hat mich auch ziemlich getroffen. Ich dachte, ich habe noch so nie darüber nachgedacht. Ich habe viel praktischer über dieses Thema nachgedacht, aber das hat ja auch eine Dimension der strukturellen Gewalt, wenn eine Muttersprache zum Beispiel nicht anerkannt ist, wenn nicht gefördert wird, dass in den Familien das noch eine andere Sprache gesprochen wird, wenn das sogar immer herangezogen wird, um schlechte PISA-Ergebnisse zu erklären. Und als Kind und Eltern, wenn man nicht gerade total empowered und politisiert ist, spürt man das ja auch. Man denkt, irgendwas ist falsch damit und geht dem dann nicht nach. Und das ist dann vielleicht für die deutsche Gesellschaft, vielleicht, ich ziehe das ja in Frage, irgendwie besser. Aber der Preis dafür ist viel zu hoch, den viele Familien bezahlen, wenn sie ihre Sprachen aufgeben, wenn die Eltern denken, naja, ist ja jetzt nicht so wichtig, dass ich meinem Kind zum Beispiel Vietnamesisch beibringe und das Kind vielleicht auch keinen Bock hat, weil es nicht sieht, was es damit in dieser Gesellschaft soll.
Vielseitig. Der Literaturpodcast. Herzlich willkommen zur 8. Folge von Vielseitig. Ich bin Michelle Schleimer und heute spreche ich mit der Journalistin Vanessa Wu und dem Schriftsteller Ahmad Katlisch über ihren Briefwechsel Komm dahin, wo es still ist. Wir sprechen über den Werdegang von Vanessa und Ahmad, über verschiedene Arten, mit Erinnerung umzugehen und warum Vanessa nach 2 Wochen Zusammensein von Ahmads Wohnung aus einen Reiskocher bestellt hat. Ich bin ein großer Fan von Briefwechseln und die Mails von Vanessa und Ahmad haben mich sehr berührt. Die Journalistin und der Schriftsteller lernen sich beim Tanzen kennen. Sie beginnen zu diskutieren, Mails auszutauschen und verlieben sich schließlich ineinander. Die Mails sind sowohl berührend als auch politisch. Es geht um das Kennenlernen, den Wunsch einander zu verstehen, das Kommunizieren über Sprachbarrieren hinweg. Es geht aber auch um Rassismus und Diskriminierungserfahrungen im Alltag, die aktuelle politische Situation in Deutschland nach der Korrektivrecherche, der Austausch über die Spuren von Flucht und Migration. Ich stelle euch die beiden einmal kurz vor. Vanessa Wu ist Redakteurin bei Zeit Online im Ressort X. Sie hat die Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule absolviert und vorher in München, Paris und London Ethnologie, internationales Recht und Südostasienwissenschaften studiert. Neben ihrer Arbeit bei Zeit Online hostete Vanessa 5 Jahre lang den Podcast Rise and Shine. Ich finde den Podcast super toll und war auch ein wenig ehrfürchtig in diesem Gespräch. Ahmad Katlesh ist Schriftsteller. Ahmad studierte Mathematik in Damaskus und arbeitete in Syrien und Jordanien als Journalist. Erschienen sind mehrere Lyrik- und Prosabände auf Arabisch. 2020 wurde ein Gedichtband ins Deutsche übersetzt, mit dem unglaublich schönen Titel »Das Gedächtnis der Finger«. Ahmad hostet auch einen Podcast namens Diklam, in dem er sehr erfolgreich arabische Lyrik einspricht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig. Ich bin Michelle Schleimer und heute spreche ich mit der Journalistin Vanessa Wu und dem Schriftsteller Ahmad Katlesh über ihren Briefwechsel »Komm dahin, wo es still ist«. Schön, dass ihr da seid.
Hi.
Hi, danke für die Einladung.
In eurem Buch geht es um Flucht und Migration und Erinnerung und Sprache und ich fand die Briefe sehr berührend. Und es sind ja auch sehr persönliche Einblicke, die wahrscheinlich auch erstmal nicht zur Veröffentlichung gedacht waren. Ihr hattet jetzt vor einer Woche die Premiere in der Schaubühne und ich wollte fragen, wie es euch damit geht.
Ich hatte mir das viel aufregender vorgestellt, aber tatsächlich ist das Buch dann auf dem Markt und es passiert erstmal gar nichts, außer dass man ein paar Glückwünsche bekommt. Mhm. Aber nach so einem zweijährigen Prozess war meine Vorstellung, dass es einfach so jetzt so ein riesengroßer Schritt ist, den man irgendwie geschafft hat und dann vergehen die Tage. Aber tatsächlich, was das Persönliche angeht, hatten wir bei unserer Buchpremiere Schauspielende, die das vorgelesen hatten und auch eine ganz schöne Inszenierung vor knapp 300 Leuten. Und da wurde dieser ganze Moment nochmal real. Und obwohl es so intime Geschichten im Grunde sind, die wir erzählt hatten, habe ich sie gar nicht mehr als meine empfunden. Was nicht heißt, dass ich mich von ihnen distanziere, sondern was passiert ist, dadurch, dass wir das Manuskript schon im Januar abgegeben hatten, hatten wir jetzt Ende Mai, Anfang Juni, sind für mich die Geschichten eher etwas, was außerhalb meines eigenen Körpers ist geworden. Also sie haben jetzt ihr Eigenleben, das sind niedergeschriebene Dinge, die ich zu einer ganz anderen Zeit, als ich in einem anderen Punkt in meinem Leben stand, so aufgeschrieben hatte. Und so sehe ich die auch tatsächlich. Es fühlt sich nicht so an, als würde ich heute zu diesem Zeitpunkt dieselben Geschichten gerade hunderten von Leuten eröffnen.
Ja, ich habe das gleiche Gefühl auch vor. Wir haben nach der Veröffentlichung einige Veranstaltungen gehabt, aber in Schaubühne, es war sehr anders, weil wir haben auch unsere enge Freunde eingeladen. Ich habe meinen besten Freund hier, sagt, du musst hier sein. Es ist, ich einlade meine Freunde nicht vor meinen Lesungen. Das mache ich nichts. Aber mit dieser habe ich diese Freunde, auch andere, meine beste Freundin aus Köln eingeladen und gesagt, du musst hier sein. Das ist Vanessas Familie. Und dann, ja, es war sehr schön und auch für mich war nochmal real. Auf der Bühne, ich habe von den Schauspielern die Texte nochmal gehört, als ich zum ersten Mal diese Texte höre. Und für mich, das war die schönste Lesung, die ich gehabt habe in meinen letzten 10 Jahren als Schriftsteller.
Oh, das ist richtig toll.
Für mich war auch ganz aufregend, dass meine Familie da war. Mein Bruder war da, meine Eltern waren da und es geht auch im Buch viel um meine Familie. Und ich war ganz aufgeregt, wie sie das wohl aufgreifen. Ich habe sie nicht vorgewarnt, ich habe nicht gesagt, dass ich auch über sie schreibe. Sie haben es quasi auf der Bühne dann gehört und gesehen. Und kann gar nicht sagen, wie sie es fanden. Also danach waren sie ganz glücklich und ganz froh und stolz, weil auch viele Leute auf sie zugegangen sind und mit ihnen gesprochen haben. Aber als ich meinen Vater fragte, ob er dem überhaupt folgen konnte, er spricht nicht so gut Deutsch, hat er nur so einen lapidaren Witz gemacht und meinte, naja, ich habe verstanden, dass die Leute geklatscht haben, also habe ich auch geklatscht. Aber natürlich hat er auch mehr verstanden. Das hat mir dann meine Mutter auch später erzählt, dass er ganz bewegt war und es ihn wohl sehr berührt hat, dass ich auch so Leiterfahrungen aus meiner Kindheit aufgeschrieben hatte und es ihm nochmal rückblickend auch so leid getan hat, dass wir es nicht so einfach hatten damals.
Ja, ich finde das super spannend, also weil ich habe jetzt letztens so ein Seminar zur Autofiktion besucht und da geht es auch wiederum so, wie schreibt man über sich selber, wie schreibt man über andere Menschen? Und dann vielleicht auch die Frage, ob man vorher dann mit Personen, über die man schreibt, auch drüber spricht. Und das war jetzt nicht der Fall, aber trotzdem irgendwie, dass es ja auch so eine Öffnung ist, also dass sein Vater das theoretisch auch irgendwie nachlesen könnte oder halt gucken könnte, was sind für Geschichten, über die ihr noch gar nicht aktiv gesprochen habt, aber irgendwie stelle ich mir auch sehr emotional vor.
Total. Ich war Ich habe nicht besprochen mit ihnen, dass ich darüber schreibe, aber sie wissen ja, dass ich viel autobiografisch arbeite und in dem Schreibprozess nicht unbedingt, aber ich habe auch vorher schon Artikel geschrieben oder einen Podcast gemacht und dafür auch meine Eltern interviewt oder Notizen dabei gemacht. Das heißt, sie wissen schon, dass ihre Geschichten eventuell irgendwo landen und ich habe auch das Gefühl, dass sie das insgeheim nicht vielleicht wollen, aber einkalkulieren und mir auch deswegen gezielter Dinge erzählen, die sie jetzt so beim Essen nicht unbedingt erzählen würden. Mhm. Dass es eine gegenseitige Aufarbeitung gerade gibt und dass es eher unsere Lebensphase ist, als jetzt ein gesetztes Interview für das Buch beispielsweise.
Mhm. Und was ich auch spannend fand, ist, dass ihr hattet auch so Fotos im Hintergrund auf der Bühne, oder? Und so. Das sah auch super cool aus.
Das war für mich nicht einfache Entscheidung, weil für mich ich habe gedacht, ich schreibe Bücher oder schreibe Gedichte oder Geschichte, weil ich will normal die Sache umschreiben. Und, aber wir haben gedacht, ja, wir machen vielleicht etwas wie ein Theaterstück und dann diese so viele, so, und dann haben wir einige Bilder und Videos gesucht und die waren sehr stark. Hast du so mit meinem Opa, mit Familie, mit Vanessas Urlaub, mit dieses schlechte Erfahrungen in Syrien, mit der Assad-Regime, dieses Tadamon-Massaker. Und ja, am Ende es war eine gute Entscheidung, weil die Leute haben so viel. Sie haben unsere Worte am Anfang gehört und dann, es gibt ein kleines Foto, die Fotos waren nicht sehr klar, nicht die Hochqualität, aber ja.
Die ganzen audiovisuellen Medien waren für uns auch noch eine Weise darzustellen, wie wir uns eigentlich kennengelernt hatten, und zwar durch ganz viele verschiedene Wege, durch verschiedene Sprachen. Wir hatten uns im Tanz kennengelernt, das ist im Grunde auch eine Sprache, dann im Alltag uns im Englischen verständigt und dann auf Deutsch und Arabisch geschrieben, beziehungsweise manchmal tauchen auch vietnamesische Wörter vor. Aber natürlich hatten wir auch eine Bildsprache. Wir hatten uns auch Bilder geschickt und das ist eine Sache, die kann man in einem Buch nicht besonders gut auch abbilden, dass wir uns ja viele Links schicken, zum Beispiel Medien zeigen, aber auf einer Theaterbühne dann doch möglich ist. Und die Performance folgte dann auch dieser Logik, dass am Anfang wir im Grunde uns alles zugeworfen haben, was ging, um uns besser zu verstehen. Also Worte in verschiedenen Sprachen, Bilder, unsere Körper im Grunde. Aber je tiefer wir dann in unsere Biografien eingetaucht sind, je weiter wir vorangeschritten sind mit unserer Aufarbeitung, desto reduzierter wurde das. Und am Ende gab es eigentlich nur noch Worte, also nur noch Lesungen, weil das dann auch reichte.
Und was wichtig ist, war, dass du erzählst immer diese Geschichte von Krieg oder von Vergangenheit. Und manchmal für die Leute, auch für mich, ist eine Geschichte. Es ist eine literarisch oder so. Und dann kommt dieses Foto von unserer Haus in Syrien oder mein Foto von dieser Grenze zwischen Jordanien und Syrien. Und dann, ja, wir schreiben literarisch, aber es ist auch Wahrheit, weil so viele Leute sagen, ja, das passiert nicht. Du musst so viel Datei geben, dann das ist echt und auch nochmal auch umschreiben als literarische Form. Und das war die große Herausforderung in dieses Buch.
Ja, dass man nicht vergisst, dass es im Grunde, auch wenn es literarisch verdichtet ist, dass es immer noch auf Wahrheiten beruht, dass die Geschichten echt sind, dass die Dinge auch noch weiterhin passieren.
Ich würde gerne dieses kleine Münzspiel mit euch spielen. Und zwar könnt ihr die Münzen mal in die Hand nehmen, die ihr euch vorhin zurechtgelegt habt, und mir sagen, welche Jahreszeit drauf steht.
Oh. Ich brauche meine Brille.
Also meine Münze ist von 2002.
Mhm. Wo kann ich das sein?
Da unten.
Ich bin nicht sehr alt, aber es ist ja klein.
Auch 2002.
Das ist jetzt süß. Genau, also die Frage wäre, ob es etwas gibt, was ihr erzählen möchtet aus dem Jahr, was mit eurer journalistischen und literarischen Arbeit zu tun hat. Aber vielleicht könnt ihr auch kurz sagen, wie alt ihr 2002 wart, so zu einer.
Ja, da gab es auch keine journalistische Arbeit. Obwohl? Nee, gab es nicht. Also ich war da 11 Jahre alt, 2002. Ja. Ich bin Jahrgang 91. Mhm. Und wenn es journalistische Arbeit gab, dann unveröffentlicht. Also ich wollte schon als kleines Kind Journalistin werden. Das hat mir mein Vater irgendwie in den Kopf gesetzt und fand auch Carla Kolumna ganz cool, aber wollte dann, und danach habe ich Viva geguckt und dachte, vielleicht sind das Journalisten, die dann so Promis moderieren. Und dann natürlich kannte ich auch schon ein bisschen in den Nachrichten. Und ich habe alles davon in irgendeiner Weise nachgespielt. Also ich habe Magazine gebastelt und sie meiner Schwester ins Fach gelegt im Kinderhort. Oder ich habe Radiosendungen aufgezeichnet, mich an die Kamera gestellt und wirklich so Reporterin und Journalistin gespielt. Und das war dann die Zeit. Ich habe mich in vielen verschiedenen Formaten ausprobiert und konnte mir viele journalistische Rollen vorstellen. Aber es war schon immer dieser eine Beruf, der es werden sollte.
Ja, richtig schön. Lisa, was bei dir, Ahmad?
Bei mir, weil ich wollte seit immer Schriftsteller sein, aber in meiner Familie, die lesen nicht und die hassen alles, was zu tun mit Schreiben, mit Lesen, mit Kultur und so. Und dann, ich erinnere mich, like, ich war 14 und dann habe ich angefangen zu lesen und ich erinnere mich an Casavette de Montepin und so. Aber die Probleme war, dass ja, ich habe Bücher von der Bibliothek mitgenommen für die Schule und ich erinnere mich, in der Schule, es ist ein sehr kleines Zimmer und es gibt nur ein Regal und es ist geschlossen und es ist sehr alte Bücher da. Es ist like, fast vielleicht nur 50 Bücher und es gibt diese klassische Romane und so. Aber danach habe ich ja dieses Jahr mehr gelesen und von einem anderen Freund, er war er hat so viel Bücher und ich habe so viel gekauft, aber ich habe immer meine Bücher hinter die Couch in meinem Zimmer versteckt, weil von meiner Familie waren wie es war sehr schlecht für ihn, dass ich lese, dann ich war wie Pornografie oder so. Aber ja, das war mein Anfang und dann ich habe so viele diese Gedichte geschrieben, aber die waren ein bisschen, ja, ich war 14, so oberflächlich. So. Aber immer mit dieses alte Geschichte, das sagt, ist immer mit Reimen und so. Ich erinnere mich, ويعتمل الضجيج بجب روح تزملت السهاد لمن تتوق وأزلفت البحارة لم حبا خط الغياب وإذ بعد الطريق سؤال ديزة ألتة فورم und ich erinnere mich an diese Geschichte, weil es hat so viel zu tun mit Musikalität und so und bis jetzt die sind in meinem Kopf.
Wie war das bei dir, Vanessa? Also wie war denn der Schritt von Reporterin spielen bis zu Reporterin sein?
Ich habe erst versucht, so an sowas wie Schülerzeitung oder in der Schule anzudocken und dann an der Lokalzeitung. Also mir war irgendwie auch klar, dass ich das machen muss. Und es war tatsächlich gar nicht so einfach, weil eine Schülerzeitung hatten wir nicht. Ich habe dann den Hut für die Abi-Zeitung so nicht aufgesetzt, aber da war ich sehr aktiv. Und die Lokalzeitung wollte mich erst lange gar nicht. Ich hatte mehrere Bewerbungen hingeschrieben. Ich wusste aber, man kommt ohne Praktika nicht in den Journalismus. Und das war so mein größtes und Hauptziel nach dem Abitur, irgendwie in dieser Lokalredaktion ein Praktikum zu machen. Nicht, weil jetzt die Lokalzeitung so toll ist oder weil das irgendwie mein Job werden wollte, aber ich wusste, das ist der Eintritt, den ich brauche. Und war dann irgendwann so frustriert, weil die mir nach zahlreichen E-Mails und Anrufen nicht richtig geantwortet hatten, dass ich einfach in die Redaktion marschiert bin und gesagt habe, ich möchte hier ein Praktikum machen. Und ich habe mehrere Bewerbungen geschrieben und bitte sagen Sie mir noch jetzt. Und ich glaube, das hat die so überrumpelt und überrascht, weil sie mich vorher immer nur so wegmoderiert hatten und da gemerkt hatten, okay, die meint es ernst, weil es war damals auch gar nicht üblich, dort Praktika zu machen. Das war eine ganz kleine Redaktion. Es ist im Grunde, ich glaube, es war mehr als ein Raum, aber so, weil ich mich richtig erinnere, ich haben da eine Handvoll Leute gearbeitet, inklusive der Assistenz und waren auch nicht alle Vollzeit und es war auch nicht immer voll besetzt. Ja, aber so kam es dann, dass ich dann nach dem Abitur tatsächlich für einige Wochen ein Praktikum dort machen konnte und mehr oder weniger die Lokalseite vollgeschrieben hatte. Ich war bei Kürbisbauern und bei kleinen Fußballspielen, solche Geschichten. Und ohne, dass ich die Geschichten selbst geliebt habe, habe ich aber dieses Schreiben geliebt und war so stolz, als dann die ersten Artikel auch gedruckt wurden. Von da aus ging es dann weiter. Ich habe immer mehr versucht, noch Praktika zu machen, war bei jetzt.de von der das Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel. Und dann gab es erstmal eine Pause. Ich dachte, ja, Journalismus, aber was ist, wenn das nur so eine Idee war, die mir mein Vater als Kind in den Kopf gesetzt hatte? Will ich das wirklich? Und ich habe mich zu der Zeit auch sehr politisiert. Ich habe mich für andere Dinge auch interessiert und gemerkt, es gibt so viele interessante Berufe und Themen da draußen. Vielleicht ist Journalismus gar nicht der einzige Weg, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Und habe dann gedacht, ich gehe vielleicht in die Politik oder in so eine Menschenrechtsorganisation und werde da Researcher. Das ist ganz ähnlich. Man geht im Grunde auch in irgendwelche Gebiete und berichte dann, was dort war, aber auf einer, ja, auf einer Policy-Ebene dann.
Und im Endeffekt hast du dich dann doch an der dann Deutschen Journalistenschule beworben.
Genau, das war danach meinem Master, hatte ich so eine Torschlusspanik und dachte, okay, was ist, wenn das mit der UN und den Parlamenten nichts wird? Und ich hatte da doch mal diesen Traum und habe mich eigentlich eher so aus reiner Nostalgie beworben. Aber wenn man an der Deutschen Journalistenschule genommen wird, dann nimmt man den Platz auch an.
Dann sagt man nicht nein, ja.
Und so ist es dann passiert, dass ich dann doch Journalistin geworden bin und noch die Kurve gekriegt habe.
Ja, ich fand es auch spannend, jetzt kurz das zu hören, Ahmed, als du das arabische Gedicht zitiert hast. Weil ich hatte, weil ich das auch so spannend finde, ob man, also wie viel verloren geht in die Übersetzung. Und Vanessa, du hast es angesprochen, ihr habt ganz viele verschiedene Sprachen zwischen euch. Und was würdet ihr sagen, war die erste Sprache? War das Tanzen die erste Sprache?
Ich meine, nicht tanzen. Wir haben uns in Tango kennengelernt, aber wir haben nicht getanzt. Wir haben nur diskutiert und gestreitet und so, auch politisch und so. Und dann, wir haben uns so viel auf Englisch und diskutiert. Dann, nach 2 Monaten, haben wir getanzt. Und das war für mich die Schritt von dieses Freundschaft, Gefühle, so ein bisschen emotional. Und das dann, wir haben das entwickelt mit anderen Sprachen auch so. Danach habe ich Vanessa vor ihrer E-Mail gefragt und dann habe ich die E-Mails geschrieben. Und dann ist es nicht romantische E-Mails, ne? Ich wollte nur die mehr mit Vanessa reden, aber nicht nur mit Worte oder mit WhatsApp oder so oder Signal. Und ich wollte über Themen reden. Ja, danach habe ich entschieden, dass ich auf Arabisch schreibe. Und dann habe ich auf Arabisch meine Briefe geschrieben. Und dann, weil ich wollte meine stärkste Sprache benutzen. Und dann, ich wollte auch, wie ich auf Arabisch schreibe, wie ich die Sätze baue, wie ich die Erinnerung reflektieren, wie ich meine politische Meinungen besser und mit Details diskutieren, aber mit Deutsch ist suche, welche Wort kenne ich und ist nur dieses Wort hier oder dieses Wort hier.
Ja, es war auch bei Vanessa, bei dir klang es auch an, dass dir Deutsch auch sehr wichtig ist als Sprache. Also, dass ihr beide in euren Sprachen geschrieben habt, die euch beiden sehr wichtig sind.
Genau, Englisch ist für mich eine sehr praktische Sprache. Es ist ein Werkzeug, es ist ein Tool, aber ich habe dazu nicht wirklich viele Gefühle. Also ich kann mich darin ausdrücken, aber ich habe auch gemerkt, wenn wir uns wirklich kennenlernen wollen, dann müssen wir auch verstehen, wie der andere denkt und fühlt. Und das ist etwas, das kann ich zumindest im Englischen nicht gleichermaßen ausdrücken, weil Englisch ist eine Sprache, die verstehe ich zwar gut und ich würde auch sagen, ich beherrsche sie, aber im Englischen spiele und spreche ich eher Sätze nach, die ich schon mal irgendwo gehört habe oder gelesen habe, zum Beispiel in Fernsehserien oder Filmen. Das ist aber keine Sprache, in der ich kreativ bin, aus der ich schöpfe und aus der Gefühle kommen, wie ich sie eben fühle. Das ist ganz stark das Deutsche, weil ich einfach so viele Jahre daran gearbeitet habe. Es ist auch ein Missverständnis, dass man sich in jeder Sprache in irgendeiner Form einfach ausdrücken kann. Ich finde, es steckt sehr viel Arbeit dahinter, bis man das, was man fühlt, auch wirklich ausdrücken kann. Also das ist ja dann die Kunst des Schreibens. Nur weil jemand Deutsch spricht, heißt es nicht, dass diese Person automatisch auf Deutsch alles mögliche Tolle oder Schmerzhafte dadurch ausdrücken kann. Und in Deutschland habe ich einfach am meisten gearbeitet. So.
Eine andere Sprache, die anklingt in den Briefen, ist auch Essen. Also Essen als Zuneigungssprache, Eltern zum Beispiel, die fragen. Aber ich fand auch eine Sprache, eine Stelle total sweet irgendwie, wo es um Reiskochen ging. Und Ahmad, du schreibst, ich bin stolz auf meine Reiskochkünste, alle meine Freundinnen lieben meinen Reis und da kommst du an und schaust skeptisch.
Ja.
Was sind da die Differenzen beim Reiskochen gewesen?
Nee, ja, als wir auch haben in unserer Beziehung von Freundschaft bis romantische Beziehung nach einer Woche oder zwei Wochen, Vanessa hat vor meiner Wohnung einen Reiskocher bestellt und sagt, ha, du kaufst jetzt Reiskocher, wir sind nur zwei Wochen zusammen. Und, sagt, und das war, ja, für mich war, warum brauchen wir Reiskocher? Ich meine, ich kann Reis sehr gut auch mit es ist anderes Kunst, weil wie viel Wasser, auch was machst du mit Gehm und so. Es ist kompliziert, das ist nicht nur Reis und Wasser. Und dann kommt Vanessa, sie konnte nicht Reis kochen ohne Reiskocher. Und dann sagt, du sagst, dass du kochst gerne und du kochst gut. Und wir waren auch neu. Ich sag, ha, vielleicht glaube ich nicht, dass du kochen kannst. Und, aber jetzt danach, also nach Jahren, ich benutze jetzt auch die Reiskocher, auch arabisches Essen, like wie Makhlouba. Und es funktioniert sehr gut eigentlich mit meinen Gerichten.
Ich kann einfach keinen Reis ohne Reiskocher kochen und ich kenne auch keine andere asiatische Person, die das könnte. Also ich meine jetzt eher so ost- und südostasiatisch, weil sich dieses Gerät so eingeschlichen hat. Ich glaube, meine Eltern, das sind so diese Geschichten vom Krieg, die können das irgendwie noch. Die können auch noch auf Kohle und weiß ich nicht kochen. Aber der Rest nicht. Und ich bestehe eigentlich auch auf meinen Jasminreis. Ich esse auch nur gerne Jasminreis. Ich esse inzwischen auch anderen Reis. Aber das ist dann für mich so ein besonderes Gericht und nicht etwas, was ich so im Alltag esse. Ja, meine ich, das ist ein besonderes Gericht. Aber jetzt im Alltag, so als Beilage, ist mir schon so ein duftender, einfacher, auch ungewürzter und ohne Soßen übergossener Jasminreis der Liebste.
Ja, und ich erinnere mich auch, dass ich, sie wollte das Reis kochen und sagt, okay, ich bestelle einen, das ist like Amazon. Und dann danach, sie sagt, sie wollte es hoffentlich sagen und sagt, nee, das geht nicht, ich muss dieses Reiskocher kaufen. Und sagt, okay.
Aber das sind diese nicht so ganz ernst gemeinten Streitigkeiten im Alltag, die sich dann über so kulturelle Differenzen oder eher so der Freude über Differenzen dann erstrecken.
Ja, und jetzt, wir haben auch dieses, zum Beispiel unsere, wie kochen wir zum Beispiel im Winter, ich koche, weil es ist alle syrische Gerichte sind dämpfig, stark, sehr warm. Und im Sommer jetzt, ist es Sommer sehr klein, deswegen Vanessa kocht weniger. Diese asiatische, vietnamesische, mein Lieblings Summer Rolls und so.
Ja, meine Mutter hat mir auch zum Auszug einen Reiskocher mitgegeben. Also.
Mir auch, das ist voll schön. Und den habe ich dann auch überall sehr stolz mitgenommen. Auch als ich im Auslandssemester nach Paris gezogen bin, hatte ich meinen Reiskocher mitgeschleppt. Eigentlich immer, wenn ich umgezogen bin, hatte ich meinen kleinen Reiskocher dabei. Ich habe da ganz nostalgische Gefühle.
Super süß. Ja, ich bin noch, ich habe auch schon erzählt, aber ich fand es irgendwie super schön, die Stellen zu Paris zu lesen, weil ich jetzt im Wintersemester auch nach Paris gehe für den Erasmus. Und ich war aber letztes Jahr auch schon in England und fand es super schön, was du geschrieben hast, zu so sich sehr schnell ein Zuhause aufbauen an einem neuen Ort.
Es war mir irgendwie ein großes Bedürfnis, nachdem ich irgendwie in einem Zuhause aufgewachsen bin, das ganz klar nicht unser Zuhause sein sollte. Also ich habe die ersten Jahre meines Lebens in einem Asylbewerberheim verbracht und danach waren auch alle Wohnungen nur Provisorien. Wir waren nie lange in einer Wohnung und ich habe dieses Zuhause einerseits immer gesucht, aber ich war immer dort, wo ich nicht sein sollte. Und Paris, glaube ich, war ein Ort, den ich mir selber gewählt hatte, an dem wollte ich sein und mir auch selber mal ein Zuhause schaffen, so selber herausfinden, wie beheimatet man sich eigentlich irgendwo, wie schlägt man irgendwo Wurzeln. Und das ging dann irgendwie alles sehr schnell und auch sehr gut. Das war ein total empowerndes Gefühl für mich, zu merken, okay, ich bin gar nicht abhängig vom Urteil anderer, ob ich irgendwo leben darf, ob ich irgendwo sein darf, sondern ich kann mir dieses Gefühl auch selber erschaffen.
Ja, vor allem, wenn man so Othering-Erfahrungen oder Zuschreibungen von außen bekommt, das ist bestimmt richtig schön, wenn man so, ich kann irgendwo hinziehen mit einem Koffer und einem Reiskocher und Büchern und dann kann ich mir ein Zuhause schaffen.
Die Sache mit den Othering-Erfahrungen ist ja auch, dass wir sie an anderen Orten unterschiedlich gut akzeptieren können. Also in Deutschland, wo ich aufgewachsen bin und geboren bin, konnte ich das nicht akzeptieren, dass mich die Leute nicht unter sich haben wollten oder mir die ganze Zeit zu verstehen gegeben haben, dass ich nicht dazu gehöre. In Paris habe ich halt nicht dazugehört wie die anderen Erasmus-Studierenden und konnte das irgendwie akzeptieren. Und dadurch, dass diese Frage für mich so geklärt war, gab es da auch keinen Schmerz, keine Trotzreaktionen und keine Kränkung, sondern ja, ich war eine deutsche Studierende oder eine Studierende aus Deutschland und habe versucht, mich da einzurichten.
Hier ist auch noch wieder ein Punkt, der euch beide verbindet, und zwar französische Kolonialgeschichte. Fand ich irgendwie spannend, dass es eben über Vietnam und Syrien auch da diese Verbindung gibt.
Ich meine, das war ein bisschen überraschend, nicht nur mit dieser Geschichte mit die Franzosen, sondern auch, als wir in Paris waren, und es sagt, für mich ist es auch komisch, in Paris zu sein am Anfang, und zwar auch, weil ich habe so viel historische Geschichte gelesen und wie war die Frankreich in Damaskus oder in Syrien und alle diese Kämpfe oder die nehmen das nicht Kolonialism, aber es war kolonial. Und dann, ich war hier, aber dann habe ich keine Verbindung zu Damaskus. Und dann, als ich in Paris war, obwohl ich hasse diese, nicht hasse, aber es ist für mich komisch, dann habe ich zum ersten Mal gefühlt nach 10 Jahren, wie ist es, wenn ich in Damaskus wäre. Es ist so, weil es erinnert mich so viel an Damaskus, so viel die Straße, die Smells in die Gebäude und so. Und dann, das freut mich. Und dann kommt das Essen. Wir haben, Vanessa zeigt mir das beste Sandwich, diese Banh Mi. Und dann sagt, ja, das ist die beste Brot, ne? Du kannst nur hier sehen. Und sagt, nee, das ist auch in Syrien, dieses Brot. Und dann, du kannst das Brot kaufen. Und dann, wir essen das mit Knafe oder mit auch Käse, aber es ist anderes. Aber wir haben das gleiche Brot.
Also das Banh Mi ist, kommt ja vom französischen Pain de Mie. Das ist einfach Weizenbrot, aber die Vietnamesen haben es für sich abgewandelt und die Syrer anscheinend auch und es auf sehr ähnliche Weise.
Ja, in Französisch es ist mehr crunchy und so und in Syrien auch die etwas fast echt gleiche und es ist sehr anders als in Frankreich jetzt.
Das ist super spannend irgendwie, das ist so, ja. Ich habe so aus den Briefen ein bisschen rausgelesen, dass du in unterschiedlichen Zugang auch zu Erinnerungen hattest oder unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich hatte bei Vanessa das Gefühl, dass du sehr großes Bedürfnis hast, über Familiengeschichte Sachen zu erfahren und irgendwie mit deiner Familie zu reden. Bei Ahmad eher, dass so Gerüche und Berührungen und Orte auch irgendwie eine Rolle spielen.
Für mich sind Erinnerungen Sehnsuchtsorte, dadurch, dass ich nicht viele Erinnerungen habe. Das kommt, glaube ich, auch durch so eine Vereinzelungserfahrung. Wenn man in seiner Kindheit Erfahrungen macht, die andere Kinder nicht machen, dann wiederholt man sie auch nicht die ganze Zeit mit anderen Kindern. Man erzählt sie sich nicht gegenseitig, dadurch verstetigen sie sich nicht und setzen sich nicht im Gedächtnis fort oder nisten sich da nicht ein. Und so habe ich ganz viele Teile meiner Kindheit und Jugend einfach wieder vergessen, einfach weil ich mit niemandem darüber reden konnte. Oder es braucht jetzt im Erwachsenenalter sehr viel Mühen, mich wieder daran zu erinnern, was da eigentlich war. Und dabei hätte ich so gerne Erinnerungen, so wie andere Kinder auch, an so eine Kindheit oder auch Erinnerungen, die mir gar nicht gehören, von den Großeltern, von den Vorfahren. Überhaupt alles, was einem ermöglicht, sich mit seiner Identität, seiner Herkunft, seiner Geschichte auseinanderzusetzen, das gab es bei mir alles nicht, sodass es eigentlich nur eine große Leere gab und diese Leere voll Sehnsucht war, die irgendwie zu füllen oder zu verstehen, woher ich denn ungefähr komme.
Ich merke das auch, also ich habe eine Freundin und wir haben beide ein deutsches und ein indonesisches Elternteil und ich merke, dass es irgendwie total gut tut, weil wir Referenzen machen können und die andere Person das versteht und das ist irgendwie richtig wertvoll, wenn man diese Freundschaften hat oder anfängt, sie zu haben. Und andererseits, ich war letzten Sommer in Indonesien, weil ein Familienmitglied krank ist und für mich auch eine Frage war dann, erstens, wie verabschiedet man sich? Also wenn ich jetzt zurückfliege, dann weiß ich irgendwie, also dann war das schon der Abschied oder sehe ich die Person überhaupt nochmal? Und aber auch irgendwie Geschichten und Erinnerungen, die verloren gehen, auch aufgrund von Sprachbarrieren, aber dann auch aufgrund von dieser physischen Distanz und irgendwie auch dem, falls die Person verstirbt eben auch. Das hat mich ganz viel beschäftigt auch.
Total. Also ich, für mich könnte gar nicht genug Erinnerungen haben. Ich hätte einfach gerne mehr und alles, was ich dann in diese Leere stopfe, ist erstmal gut und das kann auch Sachen sein, die gar nicht mit meiner persönlichen Biografie zu tun haben. zum Beispiel wissenschaftliche Artikel, Dokumentarfilme, Erfahrungen von anderen, wir Deutschen beispielsweise, oder auch Menschen in den USA, die eine vietnamesische Familiengeschichte haben, oder in Frankreich. So, ich habe eine Weile einfach alles genommen, um diese Leere zu füllen. Und in der Auseinandersetzung mit Ahmad fiel uns dann irgendwie auf, er hat so, nicht vielleicht komplett gegenteilig, aber ein sehr anderes Verhältnis für Erinnerungen, weil für ihn sind Erinnerungen eher unangenehm. Also, wo ich gerne hätte, dass da viel mehr wäre, ist bei ihm eher zu viel.
Ja, das hat so viel zu tun mit, ich glaube, diese Generationenfrage. Wir sind die gleiche Generation, aber sie ist zweite Generation Flüchtling. Ich bin die erste. Und für mich, ich beschäftige mich mit Überleben. Ich muss surviving. Ich muss so viel arbeiten. Ich musste fliehen von Syrien nach Südsyrien, nach Jordanien, nach Deutschland. Und ich konnte nicht ein bisschen ruhiger sein und nur etwas zu machen mit meinen Erinnerungen. Ich musste nur etwas machen. Und dann, ich musste arbeiten, ich musste meine Familie unterstützen, ich musste selbst mein Leben nochmal bauen, weil ich wollte nicht, okay, ich habe mein Leben in Syrien verloren und dann, okay, ich aufgebe und ich mache etwas klein oder arbeite irgendwas und dann, das reicht. Nein, ich wollte weiter mein Leben, die ich liebe, haben. Und deswegen hatte ich keine Zeit, ja, so nachdenken, was passiert. Oder ich wollte auch nicht sauer sein, was passiert mit mir. Ich habe gedacht, und das ist auch schlecht zu sagen, aber für mich, als ich in Jordanien war, nach meiner Flucht aus Syrien, ich habe gedacht, okay, ich habe jetzt alles verloren, mein Geld, mein Haus, meine Arbeit, meine Universität, aber ich bin frei. Und das war ernst, weil wenn ich in Syrien geblieben war und dann nichts passiert, dann wurde ich in Vorhängershop weiterarbeiten, in mein Abschluss in Mathematik und etwas mit das arbeiten und dann vielleicht nicht weiter mit der Sache, dass ich lebe, mache. Und dann hatte kein Geld in Jordanien. Ich habe 3 Jobs gehabt, aber sonst, ich wollte machen, was ich will. Dann ich habe so viel Tanzkurs gemacht. Mit Salsa, Bachata, dann Tango, dann Ballroom Dancing und dann, weil ich wollte so viel machen, auch Musik zu machen, auch meinen Podcast. Ich habe echtes Studio in meiner Wohnung gebaut und dann teurer Equipment gekauft. Ich wollte alles, was ich mache, super gut machen. Und dann, für mich war egal, wie viel Geld verdiene ich mit dieser Arbeit oder mit das oder mit meinem Podcast. Aber jetzt freut mich.
Aber es ging ja um Erinnerungen. Und was ich interessant finde, ist, dass dir Erinnerungen unangenehm sind. Nicht nur, dass du keine Zeit hast, sondern bei dir kommen Erinnerungen wieder hoch. Aber es ist meistens nichts Gutes.
Ja, jetzt auch nach meiner Krankheit vor 2 Jahren, mein Bandscheibenvorfall, und auch mein, als meine Schwester kam nach Deutschland, Erinnerung hatte eine andere Rolle in meinem Leben und dann kommen als für mich Erinnerungen waren etwas, ich kam mit dieser Erinnerung in Leben und für mich war, was passiert, war gut und dann kommt die schlechte Seite danach mit, wenn ich hatte diese, ich wollte nicht das sagen, traumatisiert. Aber ja, es ist ein bisschen traumatisierende Erinnerungen mit der Krieg danach.
Und trotzdem heißt dein Gedichtband Gedächtnis der Finger. Das fand ich irgendwie. Also eigentlich ist es ja trotzdem um Erinnerungen.
Ja, und die Sache auch mit dieses Gedichtband, ich wollte auch nicht an Erinnerungen schreiben oder auch die das Titel hat, ich wollte das nicht zu tun mit der Krieg, mit Syrien, mit diese Themen, deswegen wollte ich nicht einen Titel hast so viel zu tun mit Flucht oder mit Syrien oder so und das war eine große Frage in der Verlag oder in der Market, weil auch für Marketing es war vielleicht an dieser Zeit war besser, aber ich wollte nicht, ich wollte immer distanziert von diesen Themen und dann habe ich das Titel etwas, ja, es hat so viel mit Gedächtnis, weil Gedichte, es hat zu tun mit Gedächtnis, aber es ist ein anderes Prozess.
Ich habe dazu eine Frage, also weil ich hatte mir die Fahne zustecken lassen, auch von dem Gedichtband und habe gesehen, dass ein Gedicht, also Damaskus Vertikal, in den Briefen ein bisschen anders übersetzt war als in dem Gedichtband?
Ich weiß nicht. Vielleicht hat Gunther nochmal dieses Gedicht übersetzt, weil wir haben diese Gedichtband übersetzt von anderer Übersetzerin und dann ich habe dieses Gedichttext nochmal in das Buch geschrieben auf Arabisch und vielleicht habe das deutsche Übersetzung nicht.
Weil ich fand es spannend, weil wenn man das, also wenn man die Übersetzungen liest, dann ist es teilweise einfach ein anderes Gedicht oder teilweise andere Fragen, die aufgeworfen werden. Also ein bisschen anders.
Wow.
Also ich fand es spannend, also weil es gab zum Beispiel eine, es gab irgendwie einen Vers, war ich falle in das Vergessen und es wurde einmal übersetzt mit, also auf diese Weise und dann einmal ich falle in die Vergessenheit. Und ich finde, das eine sagt ja quasi, beschäftigt sich mit dem Vergessen, das andere mit dem Vergessen werden. Und ich, also ich finde, das hat total viel irgendwie, wie man Sachen übersetzt und dann auch, wenn man sich vor Augen führt, die ganzen Briefe wurden übersetzt, also wie viel irgendwie geht vielleicht auch verloren oder wie viel Neues entsteht dann auch durch eine Übersetzung.
So viel.
Ja.
Ich weiß ja gar nicht, ob ich Ahmad jetzt, also was überhaupt stimmt. Ich werde nie die Möglichkeit haben, das abzugleichen, weil ich kein Arabisch spreche und lese. Das heißt, ich kann zwar oft nachfragen und dann einige Stellen verifizieren und das haben wir auch in diesem Schreibprozess und dann in diesem Übersetzungsprozess gemacht. Aber am Ende des Tages weiß ich es nicht und umgekehrt weiß es Ahmad auch nicht. Er weiß, er kann ja nicht die Übersetzung lesen und sagen, das stimmt jetzt, das ist richtig oder das ist völlig falsch.
Jetzt ist mehr, weil als ich mit dir gesprochen, dass jetzt, wenn ich lese, sage, okay, dieses Satz, ich muss anders sein. Und ich merke das auch mit meinem Gedichtband. Und ich wollte nicht gleich machen, weil mit meinem Gedichtband, ich merke, dass es so viele Gedichte sind, sehr anders. Und weil ich schreibe sehr anders. Gedichte sind sehr intensiv, ich schreibe und ich nutze die Worte, dass ich glaube, hier passt. Und auch mit Metaphore, es ist so viel Arbeit. Und dann, wenn es auf Deutsch ist, ist manchmal, ja, ich habe ein bisschen Distanz jetzt von meinem deutsches Gedicht, weil ich finde, es ist nicht alles, was auf Arabisch ist, weil es so viel ist verloren. Aber in unserem Buch auch, es war so viel Intensivarbeit. Am Anfang war Google-Übersetzung und dann Übersetzer von Gunther Ort und dann wir haben das Buch nochmal gelesen und dann Vanessa hat nochmal fact-checked mit mir so viel, weil sie wusste jetzt meine Geschichte. Und dann, wir haben so viel nachgearbeitet und so viel auch geändert.
Ich finde es aber auch richtig schön, dass ihr vietnamesische Wörter und arabische Wörter in dem Buch drin habt.
Es war mir auch wichtig, weil natürlich arbeiten wir jetzt mit dem Deutschen und das ist eine komplett deutsch übersetzte Variante, aber dadurch, dass wir erstens mehrsprachig gearbeitet haben und auch mehrsprachig leben, hätte ich es total schade gefunden, wenn diese anderen Wörter gar nicht auftauchen. Ich denke ja auch an das Publikum. Mir bedeutet es total viel, wenn ich mal andere Schriftzeichen sehe oder andere Wörter lese, selbst wenn ich sie nicht genau verstehe. Es bricht mit der Selbstverständlichkeit, dass wir alle ja die eine Sprache haben und uns damit irgendwie im Grunde sehr einfach machen. Wir leben auch in einem Land, wo viele Sprachen gesprochen werden, wo in vielen Sprachen gedacht und gefühlt wird. Und diese kleinen Brüche durch fremdsprachige Wörter erinnern mich immer wieder daran zumindest.
Wie ging es dir mit Erinnerung und auch Instabilität von Erinnerungen, Vanessa? Also du meintest jetzt auch, dass du das Gefühl hast, du hast wenig Erinnerung und du möchtest an diesen Erinnerungen festhalten. Und dann ist man sich auch nicht immer sicher, ob Sachen stimmen.
Ja, ich habe ein ganz eigenartiges Verhältnis zu Erinnerungen. Ich brauche sie irgendwie, ich will mehr davon, aber ich weiß, dass man ihnen auch nicht trauen kann. Und dass sie manipulierbar sind, dass sie wieder einem entwischen können. Und das ist ein Dilemma, mit dem ich noch gar nicht so gut umgehen kann. Also ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll, dass meine Erinnerungen so prekär sind im Grunde. Und ich auch gleichzeitig so eine Neid habe auf Menschen, die einfach ganz selbstverständliche Erinnerungen haben, weil sie auf sowas wie ein kollektives Gedächtnis zurückgreifen können, auf eine Familie, die Erinnerungen immer wieder wiederholt zum Beispiel. Und das habe ich nicht. Das heißt, ich versuche so eine Art Schatz zu hüten, von dem ich genau weiß, ich also von denen ich nicht mal selber greifen kann.
Und du meintest auch, also du hast bei Rise and Shine gibt es ein Interview, eine Folge, wo ihr eure Eltern interviewt zu eurer Familiengeschichte. Und in den Briefen klang es an, dass es fast schon diese Interviewsituation gebraucht hat, um diese Details zu bekommen.
Das ist auch so, weil ich weiß nicht, ob es eine kulturelle Frage ist oder das mit Traumata zu tun hat. Man sieht das ja auch mit der Nachkriegsgeneration in Deutschland, dass Leute, die durch viele schwierige Sachen gegangen sind, nicht gerne darüber sprechen. Außer es gibt einen Grund vielleicht, dann freuen die sich vielleicht sogar darüber zu sprechen. Der Grund könnte sein, eine Nachfrage oder Therapie zum Beispiel. Und in meinem Fall war es auch so, dass meine Eltern nicht von sich aus erzählt hatten, aber es kann auch sein, dass ich nicht bereit war, es zu hören. Ich erinnere mich zum Beispiel, als Kind hatten meine Eltern schon immer wieder mal vom Krieg erzählt, vom Hunger, dies, das. Und das hat aber so wenig in meinen deutschen Alltag gepasst oder dahin, wo ich mit meinem Leben hin wollte oder wie ich sein wollte, und zwar nämlich wie alle anderen deutschen Kinder, dass ich da, glaube ich, auch auf Durchzug geschalten habe und dann nicht nachgefragt habe zum Beispiel. Oder mich das genervt hat, wenn sie irgendwie die ganze Zeit vom Hunger geredet haben oder so Kriegsgeschichten ausgepackt hatten. Sodass wir immer weniger darüber gesprochen hatten und ich das als Erwachsene erst wieder ausgraben musste und auch meine Eltern wieder bestärken musste, dass es mich wirklich interessiert. Und in dem Fall dann mit einem Vorwand, und zwar in unserem Podcast.
Und wahrscheinlich aber auch ein Punkt, wo du mit der Sprache, also an dem Punkt war, wo ihr auf Vietnamesisch darüber sprechen konntet, oder?
Das auch. Also verstanden habe ich schon immer relativ viel, aber dass ich meine eigenen Fragen formulieren konnte, dafür hat es erstmal Vietnamesisch-Unterricht gebraucht. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob meine Eltern jetzt das erzählen, was gerade aus ihnen herauskommt, aus irgendeiner Situation heraus, oder ob ich mich hinsetze und ihnen auch signalisiere, ich habe jetzt diese Sprache gelernt. Ich habe mich auch mit der Geschichte beschäftigt, vielleicht mal ein Buch gelesen oder eine Doku geguckt und kann dadurch viel präziser und intensiver nachfragen. Ich glaube, es ist auch eine Form von Wertschätzung, die man dann entgegenbringt, wenn man in der jeweiligen Sprache nochmal nachfragt.
Also ich spreche die Sprache meiner Mutter auch nicht. Und es gibt so einen Text, der ist erst bei Literarisch Diverse erschienen und dann bei Zeit Online, auch also bei Z, von einer vietnamesisch-deutschen Person, die eben also quasi Deutsch gesprochen hat, und der Vater hat Vietnamesisch gesprochen und die hatten keine gemeinsame Sprache. Und jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, weine ich auch, aber so, so egal, wo ich ihn lese, wann ich ihn lese. Genau, aber ich finde es auch voll bewundernswert, dass du dann gesagt hast, in dem Unterricht, ich arbeite mit dieser Sprache wieder.
Letztens war ich mal auf einer Veranstaltung und da hat eine Person erzählt, die war nicht vietnamesisch, hatte aber viel mit vietnamesischen Menschen zu tun und dass da viel beobachtet, dass Eltern und Kinder unterschiedliche Sprachen sprechen, und meinte dann irgendwann, das ist eigentlich eins der grausamsten Dinge, die man Menschen antun kann, die sprachliche Verbindung zwischen Eltern und Kind zu zerstören. Und das, muss ich sagen, hat mich auch ziemlich getroffen. Ich dachte, ich habe noch so nie drüber nachgedacht. Ich habe viel praktischer über dieses Thema nachgedacht, aber das hat ja auch eine Dimension der strukturellen Gewalt, wenn eine Muttersprache zum Beispiel nicht anerkannt ist, wenn nicht gefördert wird, dass in den Familien das noch eine andere Sprache gesprochen wird, wenn das sogar immer herangezogen wird, um schlechte PISA-Ergebnisse zu erklären. Und als Kind und Eltern, wenn man nicht gerade total empowered und politisiert ist, spürt man das ja auch. Man denkt, irgendwas ist falsch damit und geht dem dann nicht nach. Und das ist dann vielleicht für die deutsche Gesellschaft, vielleicht, ich ziehe das ja in Frage, irgendwie besser. Aber der Preis dafür ist viel zu hoch, den viele Familien bezahlen, wenn sie ihre Sprachen aufgeben, wenn die Eltern denken, naja, ist ja jetzt nicht so wichtig, dass ich meinem Kind zum Beispiel Vietnamesisch beibringe und das Kind vielleicht auch keinen Bock hat, weil es nicht sieht, was es damit in dieser Gesellschaft soll.
Ja, in meiner Familie ist es so, dass, also meine Familie in Indonesien gehört der chinesischen Minderheit an, und da war es auch politisch so, dass die chinesischen Schulen geschlossen worden sind, dass man diese Sprache nicht sprechen durfte, nicht schreiben durfte. Und das heißt, meine Großmutter hat quasi eine Muttersprache und meine Mutter hat eine andere Muttersprache und ich habe eine andere Muttersprache. Und irgendwie muss ich da auch noch drauf klarkommen, aber ja.
Das ist schon krass, weil wie soll man denn die ganzen Geschichten vermitteln, wenn durch jede Sprachbarriere verstümmelt man gewissermaßen Geschichten ja immer stärker und immer mehr. Weil vieles kann man einfach nur in bestimmten Worten erzählen.
Wie geht es euch mit gerade so aktuellen Krisen? Also ich habe das Gefühl, es ist gerade auch nochmal voll viel mit so Krieg und irgendwie auch Fotos, die man über soziale Medien sieht und irgendwie Europawahlen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das aber auch so ein Aspekt war von, deswegen veröffentlichen wir die Briefe jetzt auch.
Es gab keinen Pause. So für mich, like, es gibt Krieg und dann Krise und so viel Kreise und dann kommt zum Beispiel dieser Krieg in Nahosten. Und dann es ist nur weiterarbeiten. So zum Beispiel innen, es gab keine Zeit, dass ich fühle mich, like, ja, jetzt kann ich eine Pause machen und nur etwas nur an meinen Kunst oder Schreiben konzentrieren. Nee, es gab nichts. Auch bis jetzt, es gibt so viele Probleme in Syrien, so viel auch nicht nur Krieg, es gibt kein Lebensmittel, es gibt keinen Strom, es gibt kein Wasser, es gibt so viele Probleme mit den Militias, die islamischen Militias, die Assad-Regime-Militias, die Hezbollah-Militias und dann es gibt noch so viele Probleme und so viel Tod und jetzt auch in Sudan ist auch so viel und jetzt bis jetzt in Gaza und dann manchmal fühle ich mich, dass ich will keine Nachrichten lesen oder so, aber manchmal kann ich nicht so, manchmal was passiert, manchmal das ja ich fühle mich, dass ich kann nicht mehr Gefühle haben und dann ich distanziere mich. Aber wir müssen etwas immer machen, weil es ist immer Krieg. Der Krieg immer arbeitet in unser normales Leben.
Wir haben ja gerade mit einer Gesellschaft zu tun, die immer weiter nach rechts abrückt. Und ähnlich wie ich es auch in den 90ern zum Beispiel erlebt habe, wieder so eine Das-Boot-ist-voll-Rhetorik fährt und immer mehr und mehr von den Eingewanderten oder Geflüchteten erwartet, dass sie sich besser anpassen, dass sie jetzt doch mal bitte das Schulsystem nicht kaputt machen oder die Kommunen nicht überlasten sollen und dass sie schneller in den Arbeitsmarkt kommen sollen und. Und alle anderen sollen halt abgeschoben werden. Und das setzt einen wahnsinnig unter Druck, weil man plötzlich wieder in so einer extremen Bringschuld ist, obwohl man ja gerade alle Brücken hinter sich abgebrochen hat teilweise und traumatische Erfahrungen gemacht hat. Und viele haben, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm, dass erstmal ganz andere Themen anstehen, außer der perfekt integrierte Ausländer zu sein. Und ich finde es gefährlich und schädlich, wenn der Blick für zutiefst menschliche Gefühlsregungen und Probleme und Unfähigkeiten verloren geht. Denn natürlich hat man als Gesellschaft zum Beispiel mehr davon, wenn Leute, die kommen, ich sag mal, schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden, vielleicht hochqualifiziert sind und so weiter und diese ganzen technischen Diskussionen. Aber viele kommen erstmal und müssen irgendwie verarbeiten, dass, weiß ich nicht, Verwandte gestorben sind oder da, wo man herkommt, ein riesengroßes Elend herrscht. Viele müssen dann auch noch Familie unterstützen. Und das ist einfach eine zusätzliche Mehrbelastung, die man sehen sollte, so wie, glaube ich, so die Frauenbewegung oder so eine feministische Bewegung geschafft hat, dass man jetzt langsam auch anerkennt, dass Frauen auch oder Mütter vor allem eine Mehrfachbelastung erfahren und man sagt, ja, okay, das ist gerade zu viel, was können wir denn tun, um beispielsweise Beruf und Familie besser in Einklang zu bringen, dass auch Männer mindestens die Hälfte der ganzen Care-Arbeit übernehmen. So diese Debatten gibt es in diesem Bereich. Aber was geflüchtete oder migrierte Menschen angeht, spüre ich da immer weniger Empathie. Dabei würden ja auch wir gerne ein entspanntes Leben leben, in dem Sinne, dass wir auch gerne einfach unseren Jobs nachgehen würden, gut verdienen und dann, weiß ich nicht, Füße hochlegen. Aber so ist es nicht. Das Politische bricht ständig bei uns ins Private ein. Das ist nicht so, dass wir sagen, das Private ist politisch, sondern manchmal würde ich gerne vom Politischen auch in Ruhe gelassen werden. Das wäre mal sehr, sehr schön zur Abwechslung. Aber das ist ein Privileg von einigen, dass sie sich da so entkoppeln können und ausschalten können. Und bei anderen ist es ja unvermeidbar, sich die ganze Zeit auch mit diesen hässlichen Bildern der Welt auseinanderzusetzen.
Also ich höre da einerseits auch diesen Druck raus, dann der Vorzeigemigrant zu sein quasi. Und andererseits eben auch diese krasse Entwurzelung, die eine Migration ja auch ist. Also man hat ja irgendwie soziale Strukturen vorher, die dann komplett einbrechen. Man ist in einem anderen Land und muss sich da wieder was aufbauen und irgendwie Nachsicht zu haben, höre ich da so ein bisschen raus.
Ich wünsche allen, dass sie mehr Nachsicht mit sich haben, aber Und ich verstehe auch den Aktivismus in die Richtung. Ich finde auch sowas wie NAP Ministry ganz toll. Aber gleichzeitig sind es einfach sehr hart. Ach, das ist einfach ein Instagram-Account, der dann dazu ermutigt, mehr zu nappen, also Nachmittagsschlaf zu machen oder generell einfach mehr die Füße hochzulegen und das auch als antikapitalistische Revolution sieht oder revolutionären Akt sieht. Finde ich wahnsinnig sympathisch, aber ich bin ein bisschen pessimistisch, was die Entwicklung dieses Landes gerade angeht oder die Spielregeln in dieser Gesellschaft, sodass ich für mich zumindest sehr stark trenne zwischen einem Ideal und in diesem Ideal sollte niemand sich kaputt arbeiten oder sich besonders beweisen müssen oder besonders gut integriert sein müssen, aber dem Ideal entgegensteht einfach eine Realität, wo das gerade schon so ist. Also ich könnte keinem jungen Menschen gerade guten Gewissens empfehlen, der mehrfach marginalisiert ist, sich jetzt zurückzulegen und vor allem auf sich selbst zu achten. Mhm. Also das heißt auch nicht, dass man diesen Person drillt, sondern dass man ihr mitgibt. Es ist hart und es ist gerade total unfair und achte im Rahmen des Möglichen auf deine Grenzen. Aber trotzdem, dieser Spruch, den ich immer von meinen Eltern gehört habe, du musst doppelt so gut sein und härter arbeiten, da ist schon was dran. Diese Gesellschaft ist gnadenlos. Auch immer gnadenloser.
Hm. Ich finde, vielleicht die Frage, was gibt euch Hoffnung?
Hoffnung.
Was ist das?
Es ist schwer, es jetzt so viel Hoffnung zu haben, eigentlich.
Ja.
Ehrlich zu sagen, wir haben das, unsere letzten zwei oder drei Briefe hat uns so viel zu tun mit was passiert jetzt. Und eigentlich, ich habe gesagt, ich hatte nicht so viel Hoffnung. Ich glaube, wir haben so viel gearbeitet als Migranten oder Journalisten, Künstler, Schriftsteller, Aktivisten, so viel, so diese ein Brücke zu bauen zwischen verschiedenen von den Migranten und die Deutschen aber jetzt, was passiert in Deutschland mit dieses Recht, Leute, das ist es jetzt, mehr und mehr. Ich finde, es ist nicht unsere Aufgabe, aber die deutsche Aufgabe jetzt so zu machen, weil am Ende ist es uns vielleicht, okay, vielleicht ist es gemein zu sagen, aber für mich ist es, okay, ich kann wieder zum Beispiel Migrant sein oder zurückgehen oder habe ein anderes Krieg, weil ich habe so viel erlebt und dann ich kann vielleicht das schaffen auch. Aber in Deutschland, auch für die Deutschen, wenn etwas schlimm passiert mit dieses verrückte politische Sache jetzt, dann ist es für die deutsche Gesellschaft ist sehr schlimm. Ich meine, alles, es ist, und jetzt, wie, es ist nicht unsere Aufgabe. Man sieht, dass es gibt eine Hoffnung jetzt, es gibt viel so viel auch Protesten in kleinen Städten. Wir haben in Brandenburg gesehen, dass sie sind gegen Rechte und diese alten Leute gegen Rechte und dann, das bringt Hoffnung. Aber ja, es ist schwieriger jetzt.
Ich habe auch nicht wahnsinnig viel Hoffnung, aber das braucht es auch nicht, Hoffnung in dem Sinne, dass man darauf hinarbeitet oder fühlt oder erwartet, dass sich die Verhältnisse nochmal komplett umkehren. Bei mir ist es eher so, ich bin in einen anderen Modus geswitcht. Also ich hatte mal eine Phase, in der es bei mir sehr gut lief und ich das Gefühl hatte, auch das Land könnte sich stark verändern. Das war vielleicht so vor 4, 5 Jahren, vor 10 Jahren noch. Da gab es auch so ein Bedürfnis allgemein nach mehr Vielfalt in der Gesellschaft oder in den Medien. Und das alles ist jetzt inzwischen wieder abgeflaut. Und ich weiß nicht, ob wir da nochmal hinkommen, ob wir das als Gesellschaft schaffen. Aber was ich schon glaube und sehe, ist, dass sich über die letzten Jahre auch so viele tolle Netzwerke gebildet haben, wo man einander gegenseitig unterstützt, sodass ich gar nicht mehr in diesem Abwehrmodus bin, dass ich mir denke, oh mein Gott, wir müssen, ja, ich weiß nicht, solche Rechte besiegen, sondern eher das Beste draus machen, was gerade möglich ist. Und das ist etwas, das gibt mir zwar nicht Hoffnung, aber es gibt mir Kraft zu sehen, okay, wem kann ich denn noch vertrauen, wer bietet denn Trost und Unterstützung und Empowerment, wo sind wirklich auch noch immer coole Leute, und ich meine damit nicht nur Leute, die betroffen sind von Diskriminierungen oder rechter Gewalt, sondern tatsächlich auch demokratisch tickende Menschen, denen etwas an einer offenen, vielfältigen Gesellschaft liegt. Das ist ja nicht nur eine Angelegenheit von Minderheiten. Und da bilden sich ganz interessante solidarische Allianzen. Und die geben mir viel, viel Mut zumindest.
Ja, ich glaube, was mir auch Kraft gibt, ist, das zueinander relaten können. Und ich glaube, das macht ihr durch eure Arbeit sehr gut. Also irgendwie durch die Briefe, durch den Podcast. Ich glaube, dass da viele Leute sehr viel mitnehmen konnten in den letzten Jahren. Und vielen Dank für eure Arbeit und auch für das Gespräch.
Ja, ich danke dir.
Vielen Dank.
Das war Vielseitig, der Literaturpodcast. Das Cover ist von Deborah Moldawski. Intro, Outro und Sounds von Thea Steimer. Host, Moderation, Schnitt und Produktion sind von mir, Michelle Schleimer. Gefördert wird der Podcast vom Fonds Soziokultur und dem Jugendstil Ideenfonds. Lasst gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify da, das hilft dem Podcast enorm. Folgt dem Podcast gerne auch auf Instagram unter vielseitig-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.